Aus Anlass von 100 Jahren Republikgründung und weiterer Gedenkjahre, die einschneidende Veränderungen in der österreichischen Geschichte in den Blick nehmen, veranstaltet das Institut für Geschichtswissenschaften und europäische Ethnologie sowie das Institut für Zeitgeschichte der Universität Innsbruck eine Ringvorlesung, die sich über zwei Semester erstreckt. Der zweite Teil der Vorlesungsreihe im Wintersemester 2018-2019 befasst sich mit den Themen Zwei Demokratien, zwei Diktaturen. Inhaltlich wird die Erste Republik, das Dollfuß-Schuschnigg-Regime, das Dritte Reich sowie die Zweite Republik diskutiert. Den zweiten Vortrag der Ringvorlesung 100 Jahre Republik Österreich hielt Ilse Reiter-Zadlokal. Der Vortrag steht unter dem Titel Österreich 1933 bis 1938, vom demokratischen Rechtsstaat zum autoritären Polizeistaat.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zum zweiten Vortrag in unserer Ringvorlesungsreihe. Wir haben heute einen Gast aus Wien, und zwar Frau Ilse Reiter-Zadlokal. Ich möchte Sie Ihnen unserer Tradition folgend ganz gerne vorstellen. Also bei der Vorstellung besonders darauf hinweisen, dass wir jetzt eine studierte Juristin als Gast haben. Wienerin von Geburt, hat in Wien studiert, ist in Wien an der Universität tätig, und zwar im Bereich Verfassungsgeschichte und römisches Recht. Rechts- und Verfassungsgeschichte. Okay, gut. Also dann ist das schon eine spezifische Zuordnung. Von Ihren Publikationen, wenn man das so schnell überfliegt und nicht wüsste um Ihren studienmäßigen und beruflichen Hintergrund, könnte man auch leicht den Eindruck haben, es handelt sich hier um eine Historikerin. Ich vermute jetzt einfach einmal, dass da einfach ein gewisses historisches Interesse immer mit eingeflossen ist in Ihre juristische Tätigkeit und Ihre juristischen Untersuchungen. Ich möchte vielleicht drei Monographien erwähnen und damit auch schon einen thematischen oder verschiedene thematische Schwerpunkte vorführen. Also etwa ein Buch 2000, ausgewiesen, abgeschoben, eine Geschichte des Ausweisungsrechts in Österreich vom ausgehenden 18. bis zum 20. Jahrhundert. Eine weitere Monographie 2008 hat sich einem Juristen gewidmet, dessen Name mir natürlich vorher auch nichts gesagt hat. Aber jetzt kann ich Ihnen berichten, dass Gustav Harpner 1864 bis 1924 ein ganz wichtiger Mann war für Prozesse, die Mitglieder der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei führen mussten, daher auch der sozusagen pfiffige Titel vom Anarchistenverteidiger zum Anwalt der Republik. Denn am Ende seiner beruflichen Tätigkeit oder gegen Ende seines Lebens ist Harpner auch der quasi Advokat der jungen Republik geworden und war sehr stark involviert in den sogenannten Habsburger Gesetzen. Und die letzte Publikation, und die darf ich Ihnen so materiell auch zeigen in ihrer ganzen Gewichtigkeit, ist gemeinsam mit Gertrude Enderle-Burzel herausgegebenes Werk Antisemitismus in Österreich 1933 bis 1938. Kollegin Böhler hat mich gebeten, besonders darauf hinzuweisen, dass auch junge Innsbrucker Kollegen und Kolleginnen hier mitgearbeitet haben, also nicht nur junge, auch unser jetzt im die Pension genießende Thomas Albrich hat hier auch noch publiziert. Um jetzt sozusagen noch ein paar Schlaglichter auf die Publikationstätigkeit von Frau Reiter-Zadlokal zu werfen, es finden sich also da die Themen der Rechts- und Verfassungsgeschichte Österreichs im 20. Jahrhundert, insbesondere in den 1930er Jahren, also die Zeit des Austrofaschismus und dann der Nationalsozialismus. Es gibt dann einen großen Schwerpunkt, wo sie sich der Geschichte der unterschiedlichen juristischen Berufe gewidmet hat und immer widmet, also etwa über Advokaten 1938, über Staatsanwälte, über Richterausbildung in der NS-Zeit. Bei der von mir als erstes und eingangs genannten Publikation ist ja schon irgendwie greifbar geworden, das Interesse für Migrationsgeschichte, Migrationsrecht, also auch der ganze Komplex Ausweisung und Emigration kommt hier herein. Zum Beispiel, um das nur auf einen Artikel runterzubrechen, Ehe, Staatsangehörigkeit und Migration in Österreich 1933 bis 1938. Und damit zusammenhängt wohl auch ein Interesse für die Geschichte des Staatsbürgerschaftsrechts, des europäischen Staatsbürgerschaftsrechts. Und da wieder vor der Folie der österreichischen Geschichte die Praxis des Entzuges von Staatsangehörigkeit. Also auch in diesem Bereich sind verschiedenste Publikationen erschienen. Und abschließend möchte ich vielleicht darauf hinweisen, wenn wir uns so aus unterschiedlichen Disziplinshintergründen immer ein bisschen, sage ich einmal, beriechen mit den diversen Publikationen, ist mir ein Buch aufgefallen für die Studierenden, das müssen wir schnell blättern, nämlich ein Studienwörterbuch Rechtsgeschichte und römisches Recht, schon in der zweiten Auflage, weil offensichtlich für die Prüfungsvorbereitung auch durchaus zu verwenden. Und da finden Sie Artikel von Abtreibung, akademische Gerichtsbarkeit über Hexenprozesse, Juliputsch bis Trabrennplatzrede. Und das sage ich ganz speziell, denn wenn man für diverse Vorbereitungen innerhalb der Geschichte vielleicht einmal einen Ausblick oder Einblick in rechtshistorisch gearbeitete Artikel macht, dann kann das ja nicht von Schaden sein. Und daher darf ich Sie jetzt bitten um Ihren Vortrag in unserer Ringvorlesung.
Ja, vielen Dank für die freundliche Vorstellung. Ich freue mich, dass ich hier als Wiener Rechtshistorikerin zu Ihnen, Historikerinnen, Zeithistorikern in Innsbruck, sprechen darf. Ich möchte Ihnen den im Titel für diesen Vortrag zum Ausdruck kommenden Wandlungsprozess Österreichs in der Zeit 1933, ich habe es genannt, vom demokratischen Rechtsstaat zum autoritären Polizeistaat, ich weiß, das ist sehr provokativ, sozusagen kurz gefasst, auf zwei Ebenen skizzieren. Ich möchte mit Ihnen zuerst besprechen den Übergang vom demokratischen Staat zum autoritären Staat und im zweiten Teil dann über die Erosion des Rechtsstaates und die Tendenzen hin zu einem Polizeistaat aufzeigen. Wir können dann gern darüber diskutieren, was jetzt schon ein Polizeistaat oder was noch ein Rechtsstaat, aber sozusagen das ist die Linie, die ich durch diesen Vortrag ziehen möchte. Wenn wir uns anschauen, den Übergang vom demokratischen zum autoritären Staat, so kann man hier nicht im Jahr 1933 erst beginnen. Das wäre falsch. Man muss einen kurzen Blick auf die Haltung der Parteien in der Ersten Republik werfen, und zwar zum Konzept der parlamentarischen Demokratie, wie sie in unserer Verfassung von 1920 ja verankert ist. Hans Kelsen, der Architekt unserer Verfassung, hat die parlamentarische Demokratie als für einen modernen Staat die einzig reale Form bezeichnet, in der die Idee der Demokratie innerhalb der sozialen Wirklichkeit von heute erfüllt werden kann, da die unmittelbare Demokratie praktisch unmöglich ist. Ich schiebe jetzt gleich hinein, weil ich viele Schreiben sehe. Ich stelle einen Text zur Verfügung. Also Sie müssen nicht mitschreiben, Sie können uns auch nachlesen. Ich glaube, das ist angenehmer, einfach nur zuzuhören, als sich die Finger wund zu schreiben. Parlamentarismus war also nach Kelsen, ich zitiere, die Bildung des maßgeblichen staatlichen Willens durch ein vom Volk aufgrund des allgemeinen und gleichen Wahlrechts, also demokratisch gewähltes Kollegialorgan nach dem Mehrheitsprinzip. Dadurch wird auch jede Klassenherrschaft nach Kelsen verhindert, weil dem Parlamentarismus die ständige, unaufhörliche Kompromissbildung eingeschrieben ist, immanent ist. Ein zentrales Element dieses Parlamentarismuskonzepts stellen natürlich die politischen Parteien dar, auf denen Kelsen zufolge die moderne Demokratie nachgerade unverzichtbar beruht. Denn das isolierte Individuum, so meint Kelsen, kann eigentlich nicht wirklich einen Einfluss auf die Staatswillensbildung gewinnen. Und daher kann man es mit Kelsen auf den Punkt bringen, die Entscheidung über den Parlamentarismus ist für Kelsen daher zugleich die Entscheidung über die Demokratie. Am 12. November 1918 wurde bekanntlich, das haben Sie in diesem Jahr schon vielfach gehört und werden es noch öfter hören, festgelegt, Deutsch-Österreich ist eine demokratische Republik, alle öffentlichen Gewalten werden vom Volk eingesetzt. Und das parlamentarische Regierungssystem wird in weiterer Folge am 14. März 1919 mit der manchmal sogenannten Märzverfassung verankert. Das sind zwei zentrale Verfassungsgesetze, die den bisherigen Verfassungszustand modifizieren. Und zwar in der Form eines sogenannten Parlamentsabsolutismus. Das heißt, die im Parlament verortete Volkssouveränität ist weder durch eine Gewaltenteilung aufgespaltet gewesen, noch hat das Repräsentativsystem plebiszitäre Elemente gehabt oder auch nicht wurde das parlamentarische System durch eine korporative Interessensvertretung geschwächt. Anders gesagt, alle Macht liegt im Parlament, radikal parlamentarisch Gewalten verbindend. Eine solche Betonung des demokratischen Prinzips hat auch unsere Bundesverfassung von 1920 so vorgesehen, genau im Grunde das gleiche radikal parlamentarisch Gewalten verbindende Republik. Was jetzt die Haltung der Parteien zu dieser Verfassung, zu diesem parlamentarischen Demokratiekonzept anbelangt, so beginne ich vielleicht mit den Christlichsozialen, wo die Haltung zwischen Kritik bis mehr oder wenig heftige Ablehnung tendiert hat. Ignaz Seipel, ist ja nun alle bekannt, späterer Bundeskanzler, Chef der Christlichsozialen, war 1918 noch dafür eingetreten, die Republik anzuerkennen, die demokratische Verfassung anzunehmen, und zwar, weil ihm, ich zitiere, der freie und wahrhaft demokratische Staat als Garant für Ruhe und Ordnung erschienen ist. Und er hat 1920 auch gemeint, es sei 1920 einhellig festgestellt worden, dass unsere Verfassung für immerwährende Zeiten die demokratische Grundlage behalten muss. Gleichzeitig hat er aber auch gemeint, dass die Demokratie damals, 1918, notwendig gewesen sei, weil sonst die Gefahr gedroht hätte, es könne die demokratische Verfassung durch eine Diktatur, durch eine Herrschaft oder Diktatur einer einzelnen Klasse ersetzt werden. Also Angst vor dem Klassenkampf, vor dem Sozialismus. 1924 hat dann Seipel bereits erklärt, ich zitiere ihn, dass an die Stelle der Demokratie des Dreinredens möglichst vieler die Demokratie des Schaltenlassens weniger treten müsse. Und 1927 hat er dann schon festgehalten, Zitat, wir haben im Parlament gar keine richtige Demokratie. Die Schuld hat er naheliegenderweise den Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen zugewiesen, da sie die Christlich-Sozialen im Parlament, im Nationalrat immer wieder zu aus Sicht Seipels unfruchtbaren Diskussionen, zu einem unfruchtbaren Kampf zwingen würden. Und er meinte, dass zur Erringung oder zur Erreichung einer wahren, richtig verstandenen Demokratie man die repräsentative Demokratie mit Elementen der plebiszitären Demokratie, der unmittelbaren Demokratie durchsetzen müsse. Und die Wurzel des Übels waren für Seipel die Parteien, die sogenannte Parteienherrschaft, wie es genannt wurde. Er hat gemeint, es hat zwar die Verfassung vorgesehen, eine Parlamentsherrschaft, aber es würde ja gar nicht das Parlament herrschen, sondern es würden die Parteien herrschen. Und nach Seipel würde die Demokratie daher von denjenigen gerettet, der sie von der Parteiherrschaft reinigt und dadurch wieder herstellt. Also das ist schon ein Abdriften vom ursprünglichen Konzept, wie es 1918 Konsens war. Die Verfassungsreform 1929, die ja unter anderem eine Schwächung des Parlaments zugunsten des Bundespräsidenten brachte, der Bundespräsident ernennt die Minister auf Vorschlag des Bundeskanzlers, hat ein Notverordnungsrecht, kann den Nationalrat auflösen und so weiter, hat sich Seipel zufolge auch nicht gegen das Parlament an sich gerichtet, sondern nur gegen durch die Parteienherrschaft, wie er es nennt, depossediertes Parlament. Und es müssten das Parlament und die Parteien, so meinte Seipel, erst noch zu wahrer Demokratie erzogen werden. Was Kelsens Vorstellungen anbelangt, ich habe vorher darüber gesprochen, Kompromissbildung, ständige Kompromissbildung als Wesen der Demokratie, wie sie unsere Verfassung innewohnt, hat Seipel als eine der falschesten und schädlichsten Theorien, die je erfunden wurden, bezeichnet. Und er hat gemeint, eine solche Kompromisspolitik führe doch nur in allen wichtigen Dingen zur Verhinderung jeder Aktion. Die Sozialdemokratie wiederum hat sich bereits im 19. Jahrhundert zu einem demokratischen und friedlichen Weg der Machteroberung und damit grundsätzlich zu Demokratie und Parlamentarismus durchgerungen, bekannt, und mit der, mit Hilfe des Parlamentarismus sollte die Arbeiterklasse an die Macht kommen und schließlich auch den Sozialismus verwirklichen. Daher hat sie 1918 auch den revolutionären Weg zum Sozialismus abgelehnt. Also die Ausrufung einer demokratischen Republik war auch für die Sozialdemokraten sozusagen eine Präventivmaßnahme gegen die gefürchtete Rätedemokratie oder Rätediktatur, wie sie die Kommunisten angestrebt haben. Also ein klares Bekenntnis gegen den Bolschewismus nach sowjetischer Prägung. Und die 1918 ja auch in Österreich vorhandenen Arbeiterräte wurden auch von den Sozialdemokraten nur als so eine revolutionäre Übergangsform angesehen und nicht als ein dauerndes Gestaltungsprinzip einer neuen Gesellschaft. Sprich, die austromarxistische Losung war dementsprechend auch Selbstbeschränkung des Proletariats auf die bürgerliche Demokratie. Die politische Macht sollte mit dem demokratischen Mittel des Stimmzettels erobert werden und dann in den demokratischen Formen des Parlamentarismus ausgeübt werden. Wien sollte das rote Vorzeigeprojekt hier sein. Gewalt sollte das Proletariat nur dann anwenden, wenn die Bourgeoisie die Demokratie beseitigen wollte. In einem solchen Fall und nur in einem solchen Fall sei daher, um Otto Bauer zu zitieren, eine Diktatur des Proletariats notwendig, die sei aber keine Diktatur gegen die Demokratie, sondern die Diktatur der Demokratie zur Selbstrettung vor der antidemokratischen Konterrevolution. Also, so schaut es auch das Linzer Parteiprogramm im Wesentlichen festgeschrieben, aber diese Drohung mit der Diktatur hat allgemein als ein sehr effektiver Bürgerschreck gewirkt. Man hat es nicht genau gelesen und hat nur das Schlagwort von der Diktatur des Proletariats rezipiert, obwohl sie ja nur quasi als Akt der Notwehr von den Sozialdemokraten gesehen wurde. Und der Bauer hat auch noch in den 30er Jahren explizit dazu aufgerufen, die Demokratie von 1918 zu verteidigen, zu erhalten, wie er schreibt, und kommenden Generationen zu übergeben. Also die Sozialdemokraten bejahen weiterhin die Demokratie als Weg zum Sozialismus. Man muss aber natürlich sagen, dass Bauer mit seiner Verweigerung, eine Koalition mit den Christlichsozialen einzugehen, letztlich unterm Strich die Demokratie preisgegeben hat. Die anderen maßgeblichen politischen Parteien haben die parlamentarische Demokratie klar abgelehnt. Sie kennen alle wahrscheinlich die im Korneuburger Eid der Heimwehr von 1930 formulierten Sätze: Wir verwerfen den westlichen demokratischen Parlamentarismus und den Parteienstaat. Wir wollen an seine Stelle die Selbstverwaltung der Stände setzen und eine starke Staatsführung, die nicht aus Parteienvertretern, sondern aus den führenden Personen der großen Stände und aus den fähigsten und bewährtesten Männern unserer Volksgemeinschaft gebildet wird. So ein Ausschnitt aus diesem Korneuburger Eid. Der Parteienstaat müsste daher ersetzt werden durch den Ständestaat, dessen Prinzipien, so hat es der Walter Heinrich, einer der intellektuellen Führer der Heimwehr, formuliert, die organische Ungleichheit der Gruppen und die Führung durch den Sachkundigen sein. Autoritärer Ständestaat nach diesem Konzept und politisches Parteiensystem ist nach Ansicht der Heimwehr inkompatibel gewesen. Heinrich verwendet die Formulierung, die stehen zueinander wie Feuer und Wasser, entweder das eine oder das andere, weil das eine das andere ausschließt. Der Landbund, eine kleine Gruppierung, eine antimarxistisch-deutsch-nationale völkische Partei, die sich als Standespartei des Bauerntums und der Wirtschaftspartei verstand, wollte ebenfalls eine berufsständische Staatsstruktur anstelle des Parteienstaates. Und wie die Christlich-Sozialen haben auch die Vertreter des Landbundes gemeint, das Parteiwesen sei das größte Unglück des Volkes, eine Berufsständevertretung sei daher an die Stelle des unglückseligen Parteiwesens zu setzen. Und Franz Winkler, eine interessante Person ist, unter den Nationalsozialisten dann übergeht, hat gemeint, die demokratische Idee könne am besten in einer autoritären Demokratie erfüllt werden. Die Nationalsozialisten, da kann ich mich kurz fassen, wissen Sie, sind von Beginn an eine antiparlamentarische Bewegung gewesen. Hitler hat schon im Kampf geschrieben, dass die junge Bewegung ihrem Wesen und ihrer inneren Organisation nach antiparlamentarisch sei. Sie lehne, ich zitiere, in ihrem eigenen inneren Aufbau ein Prinzip der Majoritätsbestimmungen ab, in dem der Führer nur zum Vollstrecker des Willens und der Meinung anderer degradiert wird. Vielmehr müsse die Führerautorität gepaart mit Verantwortung an die Stelle des Parlamentarismus treten. Und Sie kennen alle die Aussagen von Goebbels: Wir gehen in den Reichstag, um ihn zu zerstören, und wir lassen uns auch noch finanzieren dabei. Das zitiere ich jetzt nicht, ist nicht österreichisch. So, die überraschende Gelegenheit zur Ausschaltung des Parlaments im März 1933. Sie kennen das, aufgrund des Rücktritts der drei Präsidenten des Nationalrates infolge einer Geschäftsordnungspanne bei einer wiederholten Abstimmung, hat die Regierung Dollfuß dann zum Anlass genommen, um dem Parlamentarismus jetzt den Garaus zu machen. Für sie stand jetzt im Vordergrund, den geistigen und politischen Irrwahn bisherigen demokratischen Denkens durch eine wahre Demokratie zu ersetzen. Und mit dieser Entscheidung über den Parlamentarismus, wenn man das Diktum Kelsens wieder aufgreifen möchte, war die Entscheidung über die Demokratie gefallen. Aus verschiedenen autoritären und berufsständischen Vorstellungen wurde jetzt nach der Ausschaltung des Nationalrats das Projekt einer Verfassung für den erstrebten autoritären Staat auf berufsständischer Grundlage in Angriff genommen. Dieser Verfassung, die wesentlich vom Verfassungsminister Otto Ender ausgearbeitet und von der Regierung 1934 oktroyiert wurde, hat es einerseits selbst an einer demokratischen Legitimation ermangelt. Die Regierung oktroyiert die Verfassung im Auftrag Gottes. Und andererseits hat sie auch nicht die wesentlichen Kernelemente einer modernen Demokratie beinhaltet. Die propagierte wahre Demokratie stellte also schon vom Konzept her bestenfalls eine ständische Fassadendemokratie dar. Die Gesetzgebung ist nach dieser Verfassung oder sollte nach dieser Verfassung nicht mehr durch eine demokratisch gewählte Volksvertretung erfolgen, sondern durch beschickte und ernannte Organe. Das heißt, im Sinne des autoritären Prinzips erfolgte einerseits in hierarchischer Struktur die Ernennung von Organen durch andere Organe, wie zum Beispiel Ernennung der Mitglieder des Staatsrates durch den Bundespräsidenten, und andererseits die Entsendung von Organen durch andere Organe, also etwa die Entsendung von Vertretern der Berufsstände in den Bundeskulturrat. Oder aber es erfolgte eine Auswahl von anderen Organen erstellten Vorschlägen. Das heißt, die politische Partizipation des Volkes bei der Kreierung der Regierenden war damit weitgehend ausgeschaltet. Nicht mehr durch gewählte Repräsentanten, sondern nur mehr im Weg der Berufsstände war eine Mitwirkung des Volkes an der staatlichen Willensbildung vorgesehen. Diese aus der katholischen Soziallehre schon des 19. Jahrhunderts übernommenen Berufsstände sollten als öffentlich-rechtliche Körperschaften die Selbstverwaltung in berufseigenen Angelegenheiten unter der Aufsicht des Staates wahrnehmen. In harmonischer Zusammenarbeit sollten Arbeitgeberverbände und Arbeitnehmerverbände hier diese Selbstverwaltung erledigen. Sonst findet sich in der Verfassung eigentlich fast nichts weiter Konkretes über die Berufsstände, was interessant ist, weil das im Grunde das Fundament dieser Verfassung ist. Aber die Verfassung schweigt sich hier weitgehend aus. Sie nennt aber die Berufsstände, die gebildet hätten werden sollen. Die berufsständischen Hauptgruppen sind Land- und Forstwirtschaft, Industrie- und Bergbau, Gewerbe, Handel und Verkehr, Geld-, Kredit- und Versicherungswesen, freie Berufe und öffentlicher Dienst. Diese Berufsstände waren zum einen im schon genannten Bundeswirtschaftsrat vertreten. Das ist eines der vier vorberatenden Organe für die Gesetzgebung. Die sollen Gutachten, diese vier vorberatenden Organe, auf Regierungsvorlagen erstellen. In dem Fall Bundeswirtschaftsrat macht das aus wirtschaftlicher Perspektive. Dann gab es Bundeskulturrat, kulturelle Perspektive, Staatsrat, allgemein staatspolitische Länderperspektive. Zum anderen waren diese Stände auch im Bundestag vertreten, und dieser Bundestag war kein Parlament, seine Mitglieder haben auch keine Immunität genossen, sondern das war überhaupt nur ein Ausschuss der vorberatenden Organe, und Regierungsvorlagen, und nur die Regierung kann solche Vorlagen einbringen, konnten dort nur unverändert angenommen oder abgelehnt werden. Das ist eine Veränderung durch einen Diskussionsprozess im Parlament, in den Ausschüssen, wie es unserem Demokratiekonzept, Parlamentarismuskonzept entspricht, war nicht vorgesehen in der Verfassung 34. Ein weiteres wichtiges Prinzip, zentrales Prinzip rechtsstaatlich-demokratischer Verfassungsordnung, wurde ebenfalls mit der Verfassung 1934 massiv zurückgebaut, und zwar die Gewaltenteilung. Das sieht man nicht nur an der dominanten Position der Exekutive, also der Verwaltung in der ordentlichen Gesetzgebung, nur die Regierung kann Regierungsvorlagen erstatten, sondern auch in der Einräumung eines sehr breiten außerordentlichen Gesetzgebungsrechts in der Verfassung, also ein Notverordnungsrecht, das das stärkste in einer Verfassung Österreichs bisher war. Darüber hinaus zeigt sich diese autoritäre Führungskonzeption der Verfassung auch in der Vorrangstellung des Kanzlers vor den übrigen Regierungsmitgliedern. In der Verfassungsrealität war die Gewaltenteilung eigentlich weitgehend beseitigt. Warum? Denn obwohl die Verfassung 1934 im Juni in Kraft getreten ist, Verfassungsüberleitungsgesetz, wurde in diesem Gesetz das Ermächtigungsgesetz von 1934 in Kraft belassen. Das Ermächtigungsgesetz hat die Regierung ja zur unbeschränkten Gesetzgebung, einfache und auch Verfassungsgesetzgebung ermächtigt und das Erfordernis einer Volksabstimmung bei Gesamtänderung der Bundesverfassung beseitigt. Wie es im BVG natürlich ist, also würde sich heute unser Parlament entscheiden, wir wollen wieder eine Monarchie sein, dann reicht es nicht, wenn Nationalrat und Bundesrat mit den nötigen Quoren das entscheiden, sondern es müsste eine Volksabstimmung geben, einfacher EU-Beitritt, das ist das klassische Beispiel, Gesamtänderung der Bundesverfassung. Das heißt, die Regierung hat in der Verfassungsrealität eine völlig unbeschränkte Gesetzgebungskompetenz gehabt und tatsächlich wurden auch circa 3/4 der Gesetze, die zwischen 1934 und 1938 publiziert wurden, nicht über den Weg, wie ihn die Verfassung vorsieht, sondern im Wege des Ermächtigungsgesetzes erlassen. Das war für die Regierung weit praktischer, weil selbst die zahnlose Begutachtung durch die vorberatenden Organe war lästiger, als es in der Regierung gleich selber zu machen auf der Grundlage des Ermächtigungsgesetzes. Darüber hinaus hat das Verfassungsübergangsgesetz noch weiter dazu beigetragen, dass sich hier in der Verfassungsrealität eine Kanzlerdiktatur etabliert hat. Helmut Wohnhut, der Historiker Helmut Wohnhut, hat zuerst Regierungsdiktatur gemeint, mittlerweile hat er sich auf Kanzlerdiktatur eingependelt, was eine ganz gute Bezeichnung dafür ist. Angepasst an diese autoritäre Herrschaftskonzeption waren auch die Grundrechte der Verfassung. Denn obwohl sie das autoritäre Prinzip zumindest nach dem Wortlaut der Verfassung eingehegt haben, waren sie mit weitreichenden Gesetzesvorbehalten ausgestattet. Also sofern das Gesetz nichts anderes regelt. Damit sind wir beim zweiten Hauptteil meines heutigen Vortrages, nämlich dem Rückbau des Rechtsstaats und den Tendenzen zur Errichtung eines Polizeistaats. Jetzt muss man natürlich am Anfang sagen, was ist denn ein Rechtsstaat? Und das ist schon die große Schwierigkeit, denn es gibt keine allgemeingültige Definition von Rechtsstaat. Man kann aber zentrale Elemente des Rechtsstaats definieren, die sich im 19. Jahrhundert im formellen Rechtsstaatsbegriff oder aus dem formellen Rechtsstaatsbegriff entwickelt haben. Das ist zum einen die Machtbegrenzung des Staates durch eine Verfassung mit Gewaltenteilung, also gegenseitige Kontrolle von Exekutive, Legislative und Judikative, damit mit diesem System von Checks and Balances will man den Machtmissbrauch ausschließen. Da haben wir schon festgestellt, in der Verfassung 1934 ist das eigentlich nicht realisiert. Autoritäres Prinzip, Verfassungsrealität erst recht, keine Gewaltenteilung, Kanzlerdiktatur. Nächstes zentrales Element, die Rechtsbindung des Staates an verfassungsmäßig erlassene Gesetze, also die Legalität alles Staatshandelns. Weiterer wichtiger Punkt, die Bindung aller Staatsgewalt an die Grundrechte zur Freiheitssicherung des Individuums, die Unabhängigkeit der Gerichtsbarkeit, abgesichert durch Unversetzbarkeit und Unabsetzbarkeit der Richter und, wie man es heute nennt, die Rechtsweggarantie, also dass jeder, der sich in einem Recht verletzt erachtet, den Rechtsweg beschreiten kann. Dann gibt es auch noch Justizgrundrechte, wo man sagt Verbot von Ausnahmegerichten, Verbot der Doppelbestrafung und anderes mehr. Dazu kommt dann in der Entwicklung der materielle Rechtsstaatsbegriff, wo man sagen kann, da ist Ziel alles staatlichen Handelns und Herrschen die Verwirklichung der Gerechtigkeit. Der Begriff Polizeistaat hingegen bezeichnet, und ich zitiere jetzt da aus dem Meyerschen Enzyklopädischen Lexikon, einen Staat, der im Gegensatz zum Rechtsstaat und Verfassungsstaat das politische, wirtschaftliche und soziale Leben durch repressive Kontrollmaßnahmen reguliert, oder Duden, einen Staat, in dem der Bürger nicht durch unverletzliche Grundrechte und eine unabhängige Rechtsprechung geschützt wird, sondern der willkürlichen Rechtsausübung der Polizei ausgesetzt ist. So, wie sieht das jetzt in Österreich nach dem 4. März 1933 aus? Das müssen wir es auch aufdröseln, wenn ich behaupte, dass der Rechtsstaat abgebaut und zumindest bei weite Bereiche einem Polizeistaat gewichen ist. Beginnen wir mit der Rechtsbindung des Staates an verfassungsgemäß erlassene Gesetze, also der Legalität alles Staatshandelns. Seit der Ausschaltung des Nationalrates am 15. März 1933 ergingen bekanntlich unzählige Regierungsverordnungen, und zwar auf der Grundlage des sogenannten kriegswirtschaftlichen Ermächtigungsgesetzes von 1917. Was hat der Regierung eine Art Notverordnungskompetenz auf dem Gebiet der Wirtschaft eingeräumt zur Stabilisierung der Wirtschaft, zur Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln und dergleichen? Und dieses kriegswirtschaftliche Ermächtigungsgesetz wurde, obwohl der Krieg aus war, 1918 und dann auch 1920 übergeleitet, wurde also explizit in den Rechtsbestand der Republik Österreich übernommen. Klar, der Krieg ist aus, aber die kriegswirtschaftlichen Folgen sind da. Stichwort Hyperinflation, Umstellung auf Friedenswirtschaft, Absatzmärkte, neue und so weiter und so fort. Und zwar trotz massiver Bedenken und Befristungsforderungen. Man hat es dann aber eigentlich Mitte der 20er Jahre nicht mehr verwendet und hat es auch nicht mehr als reale Bedrohung angesehen oder als willkürlich anwendbares Instrument, zumal es seit 1929 ein Notverordnungsrecht des Bundespräsidenten gegeben hat, das parlamentarisch gut abgesichert war und keinen Missbrauch ermöglicht hat. Das hat sich 1932 im Oktober geändert, als die Regierung das KWEG wieder aus dem Hut zaubert, um Haftungsfragen im Zusammenhang mit der Kreditanstalt zu lösen. Die Regierung, so hat es Huemer bezeichnet, hat damit ausgelotet einen Normsetzungsmechanismus vorbei am Parlament. Inhaltlich haben die Sozialdemokraten die Maßnahme schon Monate, fast Jahre zuvor verlangt. Sie kam eh zu spät, weil die hatten alle schon ihr Geld im Ausland. Im Ministerrat wird das ganz offen klargelegt, kommt eh zu spät, aber wir machen es halt. Inhaltlich hat man der Maßnahme durchaus zugestimmt von Seiten der Sozialdemokratie, aber man hat schon befürchtet, also man hat kritisiert, dass das ein Angriff auf die Verfassung der Republik und eine Bedrohung der parlamentarischen Demokratie ist, denn man hat gemeint, die Regierung kann ja auf diese Weise nicht nur Maßnahmen ohne das Parlament treffen, sondern sie kann ja auch Maßnahmen gegen das Parlament treffen. Wer hat das wer war da das Mastermind hinter dieser Geschichte? Das war der bekannte Robert Hecht, Leiter des Rechtsbüros des Heeresministeriums. Der hat das KWG ausgepackt und in der Tat, es stand in Geltung, denn es hätte durch ein Gesetz aufgehoben werden müssen und dieses Gesetz ist nie ergangen. Die Sozialdemokraten haben geglaubt, es ist ihm derogiert worden durch das Notverordnungsrecht des Bundespräsidenten. Aber das war es nicht. Es war noch immer im Rechtsbestand der Republik und mit diesem KWEG hat jetzt die Regierung eine Fülle von Maßnahmen erlassen gegen die, wie sie es nennt, rote und braune Flut, gerechtfertigt mit dem Argument, es läge ein Staatsnotstand vor, um ihrem Handeln damit den Anschein einer Legitimität und Rechtskontinuität zu verleihen. Auch damals haben nicht wenige Juristen das als Rechts- und Verfassungsbruch bezeichnet. Huemer spricht vom Staatsstreich auf Raten. Der Hauptkritikpunkt ist natürlich darin gelegen gewesen, dass die Regierung ihre inhaltliche Ermächtigung überschreitet. Denn die Maßnahmen mussten ja was mit der Wirtschaft zu tun haben. Das begründet sie zwar immer so, aber es ist manchmal den Hahn herbeigezogen, was die Maßnahme mit der Wirtschaft zu tun hat. Zum Beispiel die Einführung der Todesstrafe ist nicht unbedingt ein wirtschaftsförderndes Instrument, wenn man so salopp sagen möchte. Dieser juristische Diskurs über die Auslegung des KWEG und seines Ermächtigungsrahmens ist aber sehr bald ins Leere gelaufen und hatte keine Praxisrelevanz mehr, weil der Verfassungsgerichtshof, der diese Praxis der Regierung hätte abstellen können, wurde von der Regierung im Mai 1933 mit dem KWEG sehr geschickt, juristisch gefinkelt, aus Glam gelegt. Der Verfassungsgerichtshof hätte die Rechtskonformität dieser Verordnungspraxis beurteilen können, hätte es auch gemacht. Es gab nämlich 5 von der roten Wiener Landesregierung beim VfGH angefochtene KWEG-Verordnungen und die Regierung wusste, wenn der Verfassungsgerichtshof zusammentritt zur Sitzung im Juni, dann wird ihr vermutlich der Teppich unter den Füßen weggezogen, weil der VfGH diese KWEG-Verordnungen mit ziemlicher Sicherheit aufgehoben hätte und damit hätte sie ihre Legitimation ohne Parlament die Gesetzgebung zu bestreiten verloren. Seit April 1934 hat sich dann die Regierung aber ohne dies nicht mehr auf das KWEG von 1970 gestützt, sondern auf das bereits kurz erwähnte Ermächtigungsgesetz vom April 1934, das vom wiedereinberufenen Nationalrat beschlossen wurde. Dieser war aber nicht mehr vollständig zusammengesetzt. Er war nur ein Rumpfparlament, insbesondere die Sozialdemokraten, denen man nach dem Verbot der Partei die Mandate aberkannt hatten, saßen ja nicht mehr drinnen. Und daher war dieser Beschluss verfassungswidrig, falsch zusammengesetzt, die Quoren, Präsenzquoren, Zustimmungsquoren nicht erfüllt. Und außerdem hätte das Ermächtigungsgesetz selbst einer Volksabstimmung bedurft, denn im Ermächtigungsgesetz wurde ja die Exekutive zur unbeschränkten Legislative ermächtigt. Das ist Ende der Gewaltenteilung zwischen Exekutive und Legislative. Also eigentlich hätte das Ermächtigungsgesetz selbst einer Volksabstimmung unterzogen werden müssen, denn ich kann nicht in ein Gesetz reinschreiben, das, was da jetzt drinsteht, wirkt rückwirkend auf meine eigene Erzeugung als Gesetz. Das geht einfach nicht. Daher konnte auch das Ermächtigungsgesetz keine verfassungskonforme Grundlage für das Staatshandeln, für die Gesetzgebung liefern. Stellt sich jetzt die Frage, konnte nach der Verfassung 34 der anstelle von Verwaltungsgerichtshof und Verfassungsgerichtshof neu eingerichtete Bundesgerichtshof jetzt die Gesetzgebungstätigkeit der Regierung nach dem KWEG und nach dem Ermächtigungsgesetz überprüfen? Wenn das der Vorläufer von VfGH und von VWGH ist, ist diese Frage ja naheliegend. Auch hier hat sich die Regierung geschickt abgesichert, denn nach dem Verfassungsübergangsgesetz gingen anhängige KWEG-Verordnungsprüfungen nicht auf den BGH über. Also alles, was beim VfGH anhängig war, CAT geht nicht an den BGH. Und außerdem war keine Prüfung von Verordnungen und Gesetzen zulässig, die vor dem 1. Juli 1934, sei es nach dem KWEG, sei es nach dem Ermächtigungsgesetz, ergangen waren. Begründet hat dies der schon genannte Otto Ender, der Verfassungsminister, damit in seinem Kommentar zum Verfassungsübergangsgesetz, dass im Sinne einer Verjährung das, was durch gewisse Zeit bestanden hat, nicht mehr angefochten werden könne. Das liege im Interesse der Rechtssicherheit. Im Interesse des Rechtsstaats lag es nicht. Damit sind wir beim zweiten Kernelement, das wir abklopfen, wie das sich realisiert hat nach der Parlamentsausschaltung, nämlich der Bindung aller Staatsgewalt an die Grundrechte zur Sicherheit der Freiheit des Individuums. Die Regierung Dollfuß hat schon seit Oktober 1932 immer wieder Versammlungs- und Aufmarschverbote für nichtregierungstreue Selbstschutzverbände erlassen, woraufhin die Nationalsozialisten und die Sozialdemokraten der Regierung vorwerfen, das sei eine Verletzung der verfassungsmäßig gesicherten Gleichheit, nur uns wird es verboten, nicht den regierungstreuen Selbstschutzverbänden. So hat etwa der neue Staatssekretär für Sicherheit, der Heimwehrführer Emil Fey, schon am ersten Tag nach seiner Bestellung die Bundespolizei angewiesen, in Wien alle Kundgebungen, Aufmärsche und Versammlungen unter freiem Himmel, die von Kommunisten, Sozialdemokraten und Nationalsozialisten beabsichtigt wurden, bis auf Weiteres ausnahmslos zu untersagen. Das Verbot gilt nicht für die Regime, für die regierungsnahen Wehrverbände. Trotzdem hat es natürlich immer wieder große Aufmärsche gegeben, gewaltige Kundgebungen, so zum Beispiel Ende Oktober, Anfang November 32. Höhepunkt und Abschluss des Gautages der Nationalsozialisten, da sind dann nach Ende dieses Gautages so ungefähr 15.000 Teilnehmer über die Ringstraße gezogen, nach der Kundgebung am Heldenplatz. Natürlich haben diese 15.000 aber ihre Uniformstücke abgelegt und haben sich geschickterweise weiße Hemden angezogen, damit sie nicht als Parteigliederungen sozusagen nach außen auftreten. Außerdem hat der Justizminister Schuschnigg, bekanntlicher Anwalt vom Brotberuf, ebenfalls im Herbst 32 bereits die Einführung einer Vorzensur, einer Präventivzensur eingefordert. Das konnte er vor der Ausschaltung des Parlaments noch nicht machen, aber unmittelbar danach ergeht eine solche KWEG-Verordnung, die die Pressefreiheit massiv beschränkt hat. Und am 7. März haben wir dann auch ein weiteres allgemeines Versammlungsverbot. Das versuchen natürlich die Nationalsozialisten zu umgehen, indem sie Vereinsversammlungen machen, Vorträge und Filmvorführungen, verstärkte Propaganda von Haus zu Haus machen. Oder sie haben zu neuen Kampfformen gegriffen und an die Stelle der früher getätigten, gewalttätigen Demonstrationen, Versammlungssprengungen und provokanten Umzügen und Straßenschlachten ist jetzt eher Sabotage, Bombenterrorismus und Mordattentate haben stattgefunden. Die 1. Mai-Feiern der Sozialdemokraten wurden natürlich auch verboten von der Regierung. Und wenn man sich die Fotografien anschaut, so hat die Ringstraße einem Heerlager geglichen. Es waren Maschinengewehre vor der Oper postiert. Die Sozialdemokraten rufen daher zu einem Bummel auf. Bummel auf den Gehsteigen Wiens. Und die Wiener Arbeiter sind halt spazieren gegangen. In Wien, im Praterstadion, hat Karl Seitz vor 70.000 Menschen gesprochen. Auch in anderen österreichischen Städten hat man halt sozialdemokratische Spaziergänge unternommen. Auch die KPÖ hat trotz des Verbots Kundgebungen abgehalten und jetzt, da wird es die Regierung sozusagen radikaler, es kommt dann zu Razzien, Massenverhaftungen ab Anfang Mai. Und alle Unterorganisationen im Umfeld der KPÖ wurden von der Polizeidirektion nach dem Vereinsrecht aufgelöst. Den Kommunisten war ab Ende Mai 1933 die Betätigung verboten. Die Sozialdemokraten durften sich noch bis 12. Februar 1934 betätigen. Ihre paramilitärische Vereinigung, der Republikanische Schutzbund, ist aber schon Ende März 1933 ebenfalls vereinsrechtlich wegen Überschreitung der Statuten aufgelöst worden. Es gibt aber auch offizielle große Feiern, zum Beispiel die Türkenbefreiungsfeier, wo ca. 30.000 bis 40.000 Heimwehrler vom Schloss Schönbrunn zu den Denkmälern der Verteidiger Wiens gezogen sind. Da gibt es natürlich wieder Gegenveranstaltungen der Sozialdemokraten und Nationalsozialisten, aber die müssen im kleinen beschränkten Rahmen wegen des Aufmarschverbotes, Versammlungsverbotes stattfinden. Also was haben zum Beispiel Sozialdemokraten als Gegenveranstaltungen gemacht? Sie haben republikanische Freiheitsfeiern gemacht und was war das? Das waren vormittägliche Festkonzerte in den Höfen von über 50 Gemeindebauten. Ja, das war noch okay. Nach diesen Anschlägen auf die Pressefreiheit, Vereins- und Versammlungsfreiheit folgte dann im September 1933 ein solcher auf das Grundrecht der persönlichen Freiheit und der Freizügigkeit, und zwar mit der bereits seit länger geplanten sogenannten Anhalteverordnung. Diese Verordnung hat gestattet, dass Personen, und ich zitiere das, die im begründeten Verdacht standen, staatsfeindliche oder die Begehung oder die Vorbereitung solcher Handlungen zu begünstigen, zu fördern oder dazu ermutigen, also der hat noch nichts gemacht, der ist nur sozusagen im Vorbereitungsförderstadium, zwecks Hintanhaltung von Störungen der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit zum Aufenthalte in einem bestimmten Orte oder Gebiete verhalten wurden. Diese Anhaltelager, Wöllersdorf ist sozusagen das Hauptlager, wurden zwar nach dem Muster der deutschen Konzentrationslager angelegt, sind aber natürlich mit denen nicht zu vergleichen. Die Bezeichnung als solche hat die Regierung auch strikt verboten. Da hat sie Wert darauf gelegt. Was das juristisch Interessante ist, dass also hier eine in der Regel auf unbestimmte Zeit ausgesprochene Anhaltung, also Internierung, schon nur, also allein präventiv verhängt werden konnte. Der hat überhaupt keine strafrechtlich relevante Handlung noch gesetzt. Und das auch zusätzlich zu Verwaltungs- und Gerichtsstrafen. Außerdem haben die Angehaltenen, hätten ihre Anhaltung selbst bezahlen sollen, was die meisten allerdings nicht konnten, weil sie in der Regel wirtschaftlich bereits bankrott waren, nicht zuletzt auch durch zahlreiche gerichtliche oder polizeiliche Geldstrafen. Ich komme noch darauf zu sprechen. Auch ein Verstoß gegen die Geschlechtergerechtigkeit wurde von der Regierung Dollfuss in Gang gesetzt. Zu der Zeit, als im Artikel 7 unserer Bundesverfassung noch steht, dass die Gleichberechtigung der Geschlechter umzusetzen ist, hat die Regierung die sogenannte Doppelverdienerordnung im Dezember 1933 erlassen. Diese Verordnung beschäftigt sich mit dem Abbau verheirateter Personen im Bundesdienst und war ein sehr charakteristisches Instrument für die Geschlechterpolitik dieses Regimes. Es sind nämlich alle verheirateten weiblichen Personen, die in einem aktiven öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis, also Beamtinnen waren, bis spätestens Ende 1934, Februar 1934 ausgeschieden worden aus dem Dienst, wenn der Ehemann im öffentlichen Dienst stand oder eine Pension daraus bezog. Das kann man natürlich oder konnte man als ein gegen das Recht der Frau auf Erwerbstätigkeit gerichtete Reaktion der Regierung auf die Wirtschaftskrise bezeichnen. Und es gab damals noch keine verfassungsrechtliche Grundlage dafür. Die verfassungsrechtliche Grundlage wird erst in der Mai-Verfassung 1934 für diese Doppelverdienerverordnung geschaffen. Warum? Da gibt es einen neuen Artikel 16. Und nach diesem Artikel 16 waren Privilegien aufgrund des Geschlechtes und auch des religiösen Bekenntnisses nicht mehr verboten. Und die verbleibende Geschlechtergleichheit wie es in der Verfassung steht, Frauen haben die gleichen Rechte und Pflichten wie Männer, konnte durch Gesetze beliebig weit eingeschränkt werden. Auch waren, wie ich vorher gesagt habe, Privilegien aufgrund des religiösen Bekenntnisses jetzt nicht mehr verboten. Im BVG 20 waren sie das noch. Und es kam jetzt zu einer Fülle von versteckten Diskriminierungen der jüdischen Bevölkerung in Österreich, oft sogar ohne irgendeine normative Grundlage, im Sinne eines sogenannten praktischen Tat-Antisemitismus. Der christlich-soziale Richard Schmitz hat das so genannt. Wir brauchen keinen radikalen Verbalantisemitismus, wir machen einen praktischen, versteckten Tatantisemitismus. Können Sie da in Hülle und Fülle nachlesen, wie dieser versteckte Tatantisemitismus ausgeschaut hat. Insgesamt zeigt sich also der Rückbau des Rechtsstaates auch im Bereich der Grund- und Freiheitsrechte der Verfassung 1934. Es gab hier die Möglichkeit, Grundrechte zu suspendieren, zeitlich und örtlich befristet. Und es gab eben diese formellen Gesetzesvorbehalte. Also alle Männer und Frauen sind gleich, außer das Gesetz bestimmt etwas anderes, ohne irgendeine inhaltliche Schranke. Daher sind die staatlichen Eingriffsmöglichkeiten der Regierung offen gestanden und daher auch zur Disposition der einfachen Gesetzgebung, zur Disposition der Regierung gestanden. Weitere Einschränkungen gab es im Presserecht, da wurden etwa Medien verboten, zur Verhütung von Verstößen gegen die öffentliche Ruhe, Ordnung, Sicherheit, zur Bekämpfung der Unsittlichkeit, zur Bekämpfung grober Verstöße gegen den Anstand, das sind alles Gummibestimmungen, die man beliebig interpretieren kann, zum Jugendschutz und zum Schutz sonstiger Interessen des Volkes und des Staates. Und auch die gleiche Ämterzugänglichkeit ist in der Verfassung 1934 auf alle vaterlandstreuen Bundesbürger beschränkt worden, also de facto auf Mitglieder der Vaterländischen Front. Also auch um die Bindung an die Grundrechte und die individuelle Freiheitsverbriefung war es nicht gut bestellt in der Zeit nach der Ausschaltung des Parlaments. Wie schaut es mit der Unabhängigkeit der Rechtspflege aus, der Unabhängigkeit und Unversetzbarkeit der Richterschaft? Ein Thema, das uns ja auch heute in Europa beschäftigt, wenn Sie an einzelne Mitglieder der EU denken, die hier Verfahren der EU wegen Eingriffen in diesem Bereich haben. Zum zentralen Bestandteil der Rechtsstaatlichkeit gehört die Unabhängigkeit der Justiz, garantiert durch die Unabsetzbarkeit und Unversetzbarkeit der Richter. In der Verfassung 1920 war das noch ganz klar normiert. Da steht drinnen, dass die Richter in Ausübung ihres richterlichen Amtes unabhängig sind und nur wenn sie das entsprechende Alter erreichen, sind sie in den Ruhestand zu versetzen. Und darüber hinaus durften Richter nur in den vom Gesetz vorgeschriebenen oder vorgesehenen Fällen und Formen aufgrund eines förmlichen richterlichen Erkenntnisses ihres Amtes enthoben werden oder gegen ihren Willen an eine andere Stelle oder in den Ruhestand versetzt werden. Also Gewaltenteilung, die Justiz bestimmt darüber, wer versetzt wird, zwangspensioniert wird etc. Natürlich ist klar, dass eine solche äußere Absicherung der Unabhängigkeit der Richter nicht schon heißt, dass die innerlich unabhängig sind. Das ist ganz klar, dass das Werteverständnis und Verhalten der Richter durch die gesellschaftlich-kulturellen Traditionen, durch ihr soziales Umfeld, aus dem sie stammen, in dem sie leben, beeinflusst wird, durch ihr Studium an den rechtswissenschaftlichen Fakultäten, die auch nicht gerade der Hort fortschrittlichen Gedankengutes zu dieser Zeit waren. Und in Zeiten extremer Ideologisierung bricht das natürlich auf. Und das zeigt ja auch die Tendenzjustiz der ersten Republik. Die Richter sind ja vorwiegend aus Schichten gekommen, die mit der Arbeiterschaft nichts am Hut hatten, also denen distanziert gegenübergestanden sind, großteils aus der Deutschen Volkspartei stammten. Aus dieser Partei waren auch die meisten Justizminister der Ersten Republik. Also diese Richter waren nicht besonders arbeiterfreundlich, aber sie waren auch nicht regierungsfreundlich. Die Regierung Dollfuß hat daher den Richtern eine mangelnde Regimetreue vorgeworfen und hat auch sofort nach der Ausschaltung des Nationalrats erste Schritte unternommen, um die Justiz mittels Regierungsverordnungen auf Linie zu bringen. Zuerst hat sie verlangt, dass die Staatsanwälte eine mit der Regierungspolitik übereinstimmende Praxis üben sollten Und im Mai 1933 hat sie einen Schritt gesetzt, den man eindeutig als verfassungswidrig bezeichnen muss. Die Richter mussten wie alle Beamten ein neues Dienstgelöbnis ablegen, in dem sie zu schwören hatten, ich zitiere, der vom Bundespräsidenten bestellten Regierung treu und gehorsam zu sein. Die Verweigerung einer solchen Eidesleistung wurde als Austritt aus dem Dienstverhältnis gesehen. Das ist schon ein starkes Stück. In weiterer Folge haben sich Ministerrat sehr ausführlich darüber unterhalten, dass die Justiz unerträglich NS zersetzt sei. Und Engelbert Dollfuß, Bundeskanzler, hat darauf verwiesen, dass die richterliche Unabhängigkeit missbraucht würde, dass ihr Sinn verfälscht würde und daher diese Unabhängigkeit nicht länger aufrecht bleiben könne. Auch Justizminister Schuschnigg hat die Ansicht vertreten, dass die Unabsetzbarkeit der Richter aus Gründen der Wahrnehmung der Staatsautorität und des Ansehens der Gerichte nicht mehr aufrechterhalten werden könne und auch nicht die Autonomie der Gerichte bei der Festlegung der Geschäftseinteilung, also welchem Richter kommt, wird welcher Fall zugewiesen. Und im Jänner 1934 beginnt man jetzt eine Reform des Gerichtswesens zu planen. Man hat zwar betont, dass ohne dies die Mehrzahl der Gerichte, vor allen Dingen die in Wien, absolut ihre Pflicht tun würden, aber es gäbe in anderen Gerichtssprengel schwere Verstöße. Ich sage jetzt mal hier, Tirol ist sehr im Fokus. Ja. Man müsse hier durchgreifen, das sei aber eben nicht einfach, weil die Unabhängigkeit und Unabsetzbarkeit ja in der Verfassung verankert seien. Die Mai-Verfassung ist noch nicht in Kraft, aber auch da steht die Unabhängigkeit noch drinnen. Also man will hier die Unabhängigkeit an die Unabhängigkeit Unabsetzbarkeit der Richter ran, aber es geht noch nicht, weil die Verfassung hier keine Möglichkeiten bietet. Eine Regierungsverordnung im Februar 1934 hat dann die autonome Geschäftseinteilung den Gerichten entzogen. Nicht mehr, oder machen wir es anders, die jährliche Geschäftseinteilung, die bisher Personalsenate gemacht hatten, wurde ihnen weggenommen und man hat sie dem Gerichtshofpräsidenten übertragen, mit einem Genehmigungsvorbehalt des jeweils höheren Gerichtshofpräsidenten, auf höchster Ebene dem Justizminister. Darüber hinaus hat man Richter jetzt durch Verfügung des Justizministers auch gegen ihren Willen, war vorher nicht möglich, aus wichtigen dienstlichen Rücksichten bis zu einem Jahr außerhalb ihres Amtssitzes verwenden können, also de facto strafversetzen können. Ob das wirklich angewendet war, ist noch nicht erforscht, aber an sich hatte es einen direkten Zugriff auf politisch unbequeme Richter schon seit Anfang Februar 1934 gegeben. Die traditionelle vom liberalen Rechtsstaat überkommene Unabhängigkeit der Rechtspflege hat also in diesem System eigentlich nichts mehr verloren. Sie bleibt aber ein formaler Anspruch, ohne praktische Bedeutung. Das sehen wir, wenn wir in die Verfassung 34 hineinschauen. Dort ist nach wie vor die Unabhängigkeit der Rechtspflege drinnen stehend. Aber der Justizminister, Dollfuß, hat sich nur unter der Voraussetzung dazu bereit erklärt, das noch in die Verfassung hineinzuschreiben, wenn es ein Übergangsstadium gibt, in dem die Richterschaft gesäubert werden kann. Und dieses Übergangsstadium wurde mit dem Verfassungsübergangsgesetz vom Juni 34 geschaffen. Da hat man nämlich diese Unabsetzbarkeit und Unversetzbarkeit auf ein Jahr suspendiert. Jetzt konnten Richter ohne gerichtliches Erkenntnis vom Justizminister an eine andere Stelle oder in den zeitlichen und dauernden Ruhestand versetzt werden. Zitat, wenn ihr Verbleiben auf ihrem Dienstposten oder im richterlichen Dienst überhaupt dem Ansehen der Rechtspflege offenbar zum Abbruch gereichen, insbesondere die Unparteilichkeit der Rechtsprechung nicht mehr gewährleisten würde. Das heißt, eine Zwangsversetzung oder Zwangsabsetzung eines Richters bedarf keines richterlichen Ausspruches mehr, sondern ist eine formlose Verfügung des Justizministers, weitgehend nach dessen freien Ermessen. Und diese Möglichkeit des Justizministers wurde dann bis zum Anschluss jährlich verlängert. Das heißt, bereits lange vor dem Anschluss 1938 gab es in Österreich keine Unabsetzbarkeit und Unversetzbarkeit der Richter mehr. Das war nur eine Lehrformel, die noch in der Verfassung stand. Nächster Punkt, polizeistaatliche Maßnahmen, Einschränkung des Rechtsschutzes, ein weiteres wesentliches Kernelement. Seit Beginn dieses Staatsstreichs auf Raten nach der Ausschaltung des Nationalrats sind eine Fülle von solchen KWG-Verordnungen ergangen. die gegen die Opposition von links und von rechts gerichtet waren. Mit diesen Verordnungen hat man den Anwendungsbereich des Verwaltungsstrafrechts, also die durch die Polizei auszusprechenden Strafen, extrem ausgedehnt. Warum? Die Justiz kann ich noch nicht in Dienst nehmen zu diesem Zeitpunkt. Ich habe ja noch die verfassungsrechtlichen Vorgaben der Unabhängigkeit der Rechtspflege. Daher weicht der Justizminister Schuschnigg jetzt auf die Polizei aus und schafft oder bläht die Straftatbestände nach dem Verwaltungsstrafrecht extrem aus. Es wurden durch viele Regierungsverordnungen neue polizeiliche Straftatbestände geschaffen, bestehende modifiziert und verschärft, und zwar mit der Begründung, im Interesse der Wirtschaft mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln Ruhe und Ordnung aufrechtzuerhalten und der Verhetzung der Bevölkerung Einhalt zu tun. Von der inhaltlichen Stoßrichtung gehen diese Regierungsverordnungen zunächst auf die Presse und sonstige Druckwerke, also Vorzensur, Vorlagepflicht. Wenn Zeitungen schon einmal beschlagnahmt waren, dann müssen sie jetzt 2 Stunden vor der Verbreitung einer neuen Nummer die vorlegen für die Vorzensur. Das hat man natürlich über die Arbeiterzeitung verhängt, den Grazer Arbeiterwillen, aber nicht über die radikal deutsch-nationale deutsch-österreichische Tageszeitung. Dann gab es seit April 33 die Plakatierungsverordnung, nach der es bestraft worden wäre, Druckwerke, bildliche Darstellungen oder Schriften oder Flugblätter verbreitet, die die öffentliche Ordnung oder den Anstand verletzen. Das ist immer interpretationsoffen. Dann hat man das öffentliche Tragen von Uniformen verboten zur Vermeidung von Zusammenstößen politischer Gegner. Weiters hat man konnte man seit Mai 1933 zur Zurückdrängung politischer Demonstrationen auch solche Personen bestrafen, schärfer bestrafen als bisher, wer bestimmte Verwaltungsübertretungen als politische Demonstration begangen hat. Also Ruhestörung, Anstandsverletzung, Lärmerregung, ungestümes Benehmen, Widersetzlichkeit gegen ein amtshandelndes obrigkeitliches Organ. Ohne einen politischen Kontext wären solche Anstandsverletzungen oder was ich Ihnen da erzählt habe, mit bis zu 200 Schilling Geldstrafe oder mit bis zu 2 Wochen Arrest zu bestrafen. Gab es jetzt diesen politischen Kontext, war die Geldstrafe verzehnfacht und die Arreststrafe bis zu verdreifacht. Das Bundeskanzleramt meint, man muss so vorgehen, um politische Demonstrationen rasch und wirksam zu bekämpfen, und man muss unbedingt eine abschreckende Wirkung erzielen, und diese neuen Strafbestimmungen sollten extrem streng gehandhabt werden, war die Anordnung, weshalb etwa bereits das Singen der Internationale bestraft wurde. Dann gibt es eine Fahnenverordnung mit gleich hohen Strafdrohungen, wo man Fahnen, Flaggenstandarten, Wimpeln von Kommunisten, Sozialdemokraten und Nationalsozialisten untersagte, wieder sofern die öffentliche Ordnung, Ruhe und Sicherheit gefährdet wird. Auf die nationalsozialistische Propaganda hat eine weitere Verordnung Juni 33 Bezug genommen. Sie sehen, das geht zack, 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 immer eine Verordnung nach der anderen. Sie hat denjenigen mit Strafe bedroht, der an fremdem Eigentum, also etwa an der Wand eines Hauses, ohne Eigentümereinwilligung Bilder, Zeichen, Schriften oder Druckwerke anbrachte oder solche Gegenstände auf der Straße oder anderen öffentlichen Orten ausstreute, die berühmten Hakenkreuz-Ausstreuungen. Weitere Verordnungen vom Mai und vom Juni 1933 haben dann die KPÖ und die NSDAP verboten und die Betätigung für dieselben unter Strafe gestellt. Ein Zuwiderhandeln, wieder 2000 Schilling Geldstrafe oder Arrest bis 6 Monate, ausländische Straftäter nach dem Reichsschubgesetz zu behandeln, Abschiebung ins Ausland. Was konnte so eine parteimäßige Betätigung sein nach dem Parteiverbot? Zum Beispiel der Gruß Heil Hitler in Verbindung mit dem Erheben des Armes zum Gruß, sowie jede einzelne dieser Grußformen unabhängig voneinander, das ist ein Normtext, aber auch öffentliches Spielen, Singen, Tragen von Ersatzabzeichen des Hakenkreuzes und so weiter. Strafbar war man auch, wenn man sich geweigert hat, Parteivermögen, das von der Regierung beschlagnahmt wurde, nach dem Parteiverbot herauszugeben, wenn man es versteckt hat oder die Beschlagnahme erschwert hat. Auch musste man für Reisen ins Deutsche Reich seit dem Juni 33 eine kostenpflichtige Bewilligung einholen. Und wer das nicht gemacht hat, hat Verwaltungsstrafen bekommen. Warum? Die Regierung will vermeiden, dass es hier einen regen Grenzverkehr, Kurierdienste der österreichischen Legion gibt, Schmuggeldienste, Propaganda, Hereinbringung nach Österreich. Die Liste dieser einzelnen Verordnungen, die sich zuerst hauptsächlich gegen die linke Opposition und seit dem Juni 33 auch verstärkt gegen die Nationalsozialisten richten, könnte ich jetzt noch deutlich weiter verbreiten, aber ich glaube, Sie haben schon einen Eindruck bekommen, wie das staccato-artig sozusagen vermehrt wird, die Anzahl der Straftatbestände. Wichtig ist aber auch, dass die Strafobergrenzen, wie ich schon zwischendurch gesagt habe, deutlich erhöht wurden. Ich habe Ihnen gesagt, dass das bisherige Verwaltungsstrafrecht in der Regel 200 Schilling maximale Geldstrafe hatte und maximal 2 Wochen Arrest. Die neuen Regierungsverordnungen haben in der Regel 2000 Schilling und Arrest von 6 Wochen, 3 oder 6 Monate gekannt, wobei diese Strafen auch nebeneinander verhängt werden können, also Doppelbestrafung. Daneben natürlich konnte auch eine gerichtliche Verfolgung stattfinden. Auch die bisherige Praxis, dass man im Verwaltungsstrafverfahren das Strafmaß bisher nicht wirklich ausgeschöpft hat, sondern meistens vom außerordentlichen Milderungsrecht Gebrauch gemacht wird, wird jetzt beendet. Geldstrafen in der Höhe von bis zu 2000 Schilling in Verbindung mit Arreststrafen in Dauer von mehreren Wochen und Monaten waren hinfort an der Tagesordnung. Darüber hinaus zeigt sich auch, dass man sehr häufig eine Straftat in mehrere Einzeldelikte filettiert hat, um die ohne diese nicht geringen Strafen noch zu kumulieren. Ja, man zerteilt das und da kann man mehrere Strafen parallel verhängen. Wenn man sich jetzt überlegt, was diese Strafen bedeuten, die wöchentliche Arbeitslosenunterstützung zu dieser Zeit hat 14 Schilling ausgemacht. Der Brotpreis war 60 Groschen pro Kilo. Strafen 2000 Euro und mehr für diese Delikte. Also die Maximalstrafdrohungen waren, glaube ich, kann man sagen, völlig überdimensioniert und haben für die Familien den völligen wirtschaftlichen Ruin bedeutet, wenn sie nicht eh schon ruiniert waren. Und wenn die Geldstrafe nicht einbringlich war, dann musste eine Ersatzfreiheitsstrafe angetreten werden. Und generell wurden im Verwaltungsstrafverfahren auch hohe Arreststrafen, nicht nur hohe Geldstrafen, sondern auch hohe Arreststrafen verhängt. Der Minister Fey hat schon im April 33 angeordnet, gegen politische Ansammlungen und sonstige Ruhestörungen mit rücksichtsloser Schärfe und mit allen gesetzlichen Mitteln einzuschreiten und polizeilich strafbare Delikte exemplarisch und zwar vorwiegend mit empfindlichen Arreststrafen zu ahnden. Dann gab es auch noch eine Anweisung, damit man ja nichts auslässt. Diejenigen Personen, die wegen einer politisch motivierten Straftat an die Gerichte zu überstellen waren, dass man die schon vor ihrer Überstellung mit einer Polizeistrafe für das gleiche Delikt belegt, dass sie quasi nahtlos vom Polizeiarrest in die Untersuchungshaft gelangen. Also ein Netz an Strafen. Und als wäre das jetzt nicht eh schon genug, muss man sagen, auch der Rechtsschutz wird für die Betroffenen erheblich eingeschränkt. Wieso? Denn Berufungen gegen solche Strafbescheide waren nach der neuen Rechtsgrundlage erst ab einer Geldstrafe von 200 Schilling möglich oder bei einer Arreststrafe von mindestens 14 Tagen. Das gab es vorher nicht. Vorher gab es keine Strafobergrenze. Und war schon diese Grenze nicht gerade niedrig angesetzt, so hat man im Juni 1933 die für die Berufung erforderliche Strafhöhe von 200 auf 1000 Schilling hinaufgesetzt und von 14 Tagen Arrest auf 6 Wochen Arrest. Das heißt, das ist eine Abschneidung der Rechtsschutzmöglichkeit für die Betroffenen. Und bei denjenigen, die nach dem Anhaltegesetz nach Wöllersdorf oder Nebenlager abgegeben wurden, war eine Berufung dann nicht zulässig, wenn sie für mehr als 3 Monate oder auf unbestimmte Zeit verhängt worden war, um die administrative Arbeit einzuschränken. So lautet die behördliche Begründung. Ein Kritiker hat schon 1933 dazu bemerkt, dass die Ausschaltung dieses Rechtsmittelzugs, ich zitiere ihn da, zu einer Willkür der Verhängung politischer Verwaltungsstrafen geführt hätte, die mit dem Gedanken eines Rechtsstaats vollkommen unvereinbar seien. Persönlichen Bosheitsakten, die sich in politisches Gewand kleiden, seien heute Tür und Tor geöffnet. Man laufe Gefahr, in Kaffeehäusern, Gasthäusern, in der Straßenbahn etc. von einem Spitzel beobachtet und angezeigt zu werden, was leicht zu einer Verurteilung führe, wenn man nicht Mitglied einer regierungstreuen Organisation sei. Jetzt kann man wieder die Frage stellen, naja, wir haben ja einen Bundesgerichtshof in der Verfassung 1934 eingerichtet, der darf zwar keine Verordnungen und Gesetze prüfen, die vor dem 1. Juli 1934 ergangen sind, aber vielleicht darf er Bescheide prüfen. Da hat ein Bundesverfassungsgesetz im September 1934 explizit eine Berufung gegen alle Bescheide auch rückwirkend ausgeschlossen, die aufgrund von 17 namentlich genannten solcher Verordnungen, wo ich dann so ein Potpourri Ihnen erzählt habe, erlassen wurden. Denn die außerordentlichen Maßnahmen, durch die sich die Regierung gezwungen gesehen hätte, solche KWEG-Verordnungen zu erlassen, könnten nur dann von einer zielführenden Wirkung sein, hat das BKA verlautbart, wenn sie ohne jede Verzögerung schlagartig durchgreifen würden. Es hätte sich nämlich gezeigt, dass eine vielfach missbräuchliche und in offenbarer Verschleppungsabsicht erfolgte Anrufung des Bundesgerichtshofs ein schweres Hemmnis sei und das sei auf Dauer für die öffentliche Sicherheit untragbar. Also man kann es auf einen Punkt bringen, Effizienz gegen Rechtsschutz. Also die Polizeimacht ist auf der einen Seite gewaltig ausgedehnt worden durch die inhaltliche Ausweitung der verwaltungsrechtlichen Straftatbestände und durch die Schaffung zahlreicher anderer polizeilicher Maßnahmemöglichkeiten gegen Regimegegner, die werde ich nur aus Zeitgründen jetzt nicht vorführen, aber zum Beispiel ein Stichwort, die Ausbürgerungen, nicht? Ins Ausland sich abgesetzt Habende ohne eine Ausreisebewilligung werden ausgebürgert oder solche, die sich im Ausland österreichfeindlich verhalten haben, wobei für diese Zeit 33 bis 38 sehr signifikant ist, dass Österreichfeindlichkeit mit Regierungskritik gleichgesetzt wurde. Das ist ja etwas, was wir nicht nur aus der Zeit 33 bis 38 kennen, wenn Sie wissen, worauf ich anspiele. Auf der anderen Seite wollte man eine Strukturreform machen, um die Effizienzsteigerung bei der Polizei zu erreichen. Darauf werde ich jetzt auch nicht eingehen, aber ein Stichwort, man setzt Sicherheitsdirektoren und überträgt denen im Wesentlichen die Kompetenzen, die früher die Landeshauptleute hatten. Damit kann man auch das Rote Wien gleich entmachten und die Sicherheitsdirektoren sind gleich unter dem Bundeskanzler und können hier sozusagen effizient durchgreifen. Der Machtausbau der Polizei ist aber in einem Spannungsverhältnis zur politischen Einstellung der Polizisten gestanden. Die Regierung hat daher auch versucht, die Polizeibeamten zu disziplinieren, auf Regierungslinie zu bringen oder sich ihrer zu entledigen. Und zuerst hat man die Polizei von Sozialdemokraten gesäubert nach den Februarkämpfen 1934. Und dann hat die Regierung mit einer zunehmend erfolgreichen Beeinflussung der Polizei durch die Nationalsozialisten zu kämpfen. Die Nationalsozialisten, so hat der frühere republikanische Vizekanzler und mehrfache Minister Schmitz gesagt, ich zitiere, reißen die Beamtenschaft mit und man habe keine Gendarmerie oder Polizei, auf die wir uns verlassen können. Nach dem Juliputsch, an dem ja auch Polizeibeamten beteiligt waren, wurden dann die Maßnahmen gegen die nationalsozialistischen Regimegegner intensiviert und die Polizei wurde, auch wenngleich nicht sehr erfolgreich, von Nationalsozialisten ein bisschen oder stärker beobachtet und ein bisschen gesäubert. Wir sind schon fast am Ende mit unseren Kernelementen des Rechtsstaats. Eines möchte ich noch in aller Kürze erwähnen. Ausnahmegerichte. Im Zusammenhang mit dem Juliputsch kann man da schön darauf hinweisen, denn im Februar 1934 hat man gegen den Schutzbundaufstand noch die Standgerichte eingesetzt. Die Standgerichte hatten ihre rechtliche Grundlage schon im Normenbestand vor dem März 1933. Das ist schon eine recht alte Einrichtung, die freilich extrem ausgedehnt wurde. Aber auch hier gab es Einflussnahmen auf die Besetzung des Standgerichtes. Das ist nachgewiesen, dass die Justizverwaltung sich hier gekümmert hat, dass bei der Auswahl der Personen hier die Richtigen in dieses Standgericht ernannt wurden. Auch sehr fragwürdige Interpretationen der Strafprozessordnung im Zusammenhang mit den Standgerichtsverfahren. und von der Weigerung vom Schuschnigg die Begnadigungsansuchen an den Präsidenten weiterzuleiten, von denen rede ich jetzt gar nicht. Für die Aburteilung der Juliputschisten 1934 hat man aber nicht einmal den Standgerichten vertraut, obwohl man ja eh schon personell Einfluss genommen hat, dass dort die Richtigen sitzen, sondern man hat rückwirkend ein neues Gericht eingeführt, den Militärgerichtshof in Wien, der anstelle der ordentlichen zivilen Gerichte und Standgerichte für bestimmte taxativ aufgezählte Taten, die im Zusammenhang mit dem Juliputsch standen, zuständig war. Und das stand sogar im Widerspruch zur Mai-Verfassung 1934. Denn die Mai-Verfassung 1934 sagt ganz klar, dass Ausnahmsgerichte nur in den von den Gesetzen im Voraus bestimmten Fällen zulässig seien. Also auch mit den Ausnahmegerichten rückt man hier vom Rechtsstaat ab. Schau auf die Uhr, kommt zum Schluss. Von der parlamentarischen Demokratie des Jahres 1920-29 ist in der Zeit des sogenannten autoritären Ständestaats eigentlich nichts übergeblieben. Die wahre Demokratie, wie sie der Seipel und auch der Dollfuß propagiert haben, hatte nichts mit dem Demokratieverständnis, wie es 1918 und 1920 von der Regierungskoalition, von den Schöpfern der Verfassung vertreten wurde, zu tun gehabt, sondern war selbst im Konzept bestenfalls eine autoritäre Fassadendemokratie. Aber die Berufsstände wurden ja nicht einmal umgesetzt. Das heißt, zwei Berufsstände wurden umgesetzt, die Beamten und die Land- und Forstwirtschaft. Also die Berufsstände, obwohl sie ein zentrales Element des neuen Verfassungsaufbaus waren, sind eigentlich reine Potemkinsche Dörfer geblieben. Parallel dazu, wie ich Ihnen vorgeführt habe, hat man konstant das politische Strafrecht ausgebaut, einen Polizeistaat aufgebaut und ein beeindruckendes Repertoire an Verfolgungsmaßnahmen gegen die Opposition entwickelt, mit dem aber nicht die Demokratie und der Rechtsstaat verteidigt werden sollte, sondern der Machterhalt der Regierung Dollfuß gesichert werden sollte. Legitimiert mit der Figur des Staatsnotstandes oder der Staatsnotwehr gegen die Nationalsozialisten. Dennoch, und das ist interessant, hat die Regierung Wert darauf gelegt, auch eine Fassade einer Pseudorechtsstaatlichkeit aufrechtzuerhalten, um sich, wie es immer wieder betont wird, von den reichsdeutschen Maßnahmen positiv abzuheben. Angesichts dieser Zustände im autoritären Ständestaat möchte ich, wenn ich noch ein paar Minuten Zeit habe, oder soll ich das canceln, ein paar Sätze vielleicht dazu sagen. Ganz kurz. Wie geht denn die Zweite Republik damit um? Ja, ich möchte sozusagen in die Gegenwart heraufbringen. Wie geht die Republik mit den Opfern des vom Rechtsstaat Abbau betroffenen Personen nach? Stichwort Rehabilitierung. Rehabilitierungsdiskussionen sind in den 90er Jahren erst bei den Wehrmachtsdeserteuren das erste Mal in Gang gekommen, hinsichtlich unserer Personen erst Anfang des 21. Jahrhunderts. Und Sie wissen, dass 2012 ein Rehabilitierungsgesetz, ein Aufhebungs- und Rehabilitierungsgesetz in Kraft getreten ist, das Anhaltungsbescheide und bestimmte Strafurteile beseitigt, rückwirkend als nicht erlassen erklärt, aber nicht alle. Da ist die Orientierung an bestimmten Strafhöhen, wie es im Opferfürsorgegesetz drinnen war. Das heißt, das Unrecht ist nicht bei allen Verurteilungen gleich hoch. Alle Polizeistrafen, die ich Ihnen vorgeführt habe, 200, 2000 Schilling, Arreststrafen, fallen da alle nicht drunter. Das ist ein Schönheitsfehler, dass man zwar vom Unrecht des Rechtsstaates hinsichtlich der Aufhebungen der Urteile spricht, die diesen Strafhöhen entsprechen, aller anderen Bescheide und verwaltungsstrafrechtlichen Verurteilungen hingegen werden die Personen nur rehabilitiert. Da wird nicht aufgehoben. Also der Unwert, das Unrecht im Sinne des Rechtsstaates ist abgestuft nach diesem Aufhebungs- und Rehabilitierungsgesetz. Danke.
Das war Ilse Reiter-Zattlokal mit ihrem Vortrag Österreich 1933 bis 1938 vom demokratischen Rechtsstaat zum autoritären Polizeistaat. Eingeleitet wurde der Vortrag von Gunnar Bartz-Kalmani. Diesen und alle weiteren Vorträge gibt es zum Nachhören in der Radiothek der Freien Radios Österreich unter cpa.fro.at 100 Jahre Republik Österreich. Ausgestrahlt werden die Vorträge der vergangenen Woche immer mittwochs um 12 Uhr auf Freirad. Aufnahme, Produktion und Moderation von Anna Notdufter für Freirad.